Also stellen wir uns einfach mal vor, wir hätten 2019 zum Beispiel die Möglichkeit gehabt, in OpenAI zu investieren.
The OpenAI is reportedly looking to raise as much as $100 billion for its expansion plans, which could value the company as high as, you ready for this, $830 billion. So we're getting close to the trillion-dollar mark.
85% aller Firmen auf dieser Welt sind nicht an irgendeiner Börse gelistet. Dass es einen wahnsinnigen Liquiditätsstau zum Beispiel gibt bei Private Equity. Also ich glaube, es 990 Milliarden US-Dollar, dass eben die Tokenisierung die nächste größere Evolutionsstufe ist im Finanzmarkt. Da reden wir über Milliarden, die dort auch in Secondary Transactions unterwegs sind.
Kurze Unterbrechung, aber eine, die sich lohnt. Wir haben lange Zeit an unserer eigenen Plattform entwickelt und jetzt steht sie kurz bevor, dass es live geht. Und wir vergeben aktuell noch wenige Beta-Testerplätze fürs CryptoNerds Trading Lab. Und bevor ich euch erkläre, was es ist mehr als nur ein reines Trading-Tool. Du bekommst unsere Kurse, die Crypto-Basics, DeFi, Krypto-Steuern und ja, am Ende auch alles rund um das Thema Crypto-Trading. Alles aufgebaut, damit du wirklich verstehst, was du tust. Ganz sicher, ganz risk-free. Dazu kommt eine Community mit echtem Support. Gamification, damit das Lernen auch wirklich Spaß macht und ein risk-free Trading-Bereich mit echten Marktdaten. Du übst also mit der Realität, auch ohne nur einen Euro zu riskieren. Und das Beste? Wenn du jetzt Beta-Tester bei uns wirst, bekommst du dauerhaft kostenlosen Zugang, auch nach dem offiziellen Launch. Klingt gut? Dann sei schnell, sicher dir einen der wenigen Plätze und schau vorbei auf tradinglab.cryptonerds.com. Den Link findest du auch nochmal in den Shownotes. Und jetzt zurück zur Folge. Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe CryptoNerds Podcast. Herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und wie immer in unserem Experts-Format haben wir uns einen spannenden Gast eingeladen, mit dem wir heute so ein Stückchen tiefer in ein Thema einsteigen, was dem einen oder der anderen vielleicht noch nicht ganz so bekannt ist. Und heute gehen wir mal in ein Thema, was tatsächlich auch für den breiten Massenmarkt noch nicht wirklich zugänglich ist. Ja, also stellen wir uns einfach mal vor, wir hätten 2019 zum Beispiel die Möglichkeit gehabt, in OpenAI zu investieren, bevor es eigentlich ChatGPT gegeben hat. Ja, oder zum Beispiel 2020 hätten wir die Möglichkeit gehabt, in SpaceX zu investieren, als Starlink eigentlich noch nicht das war, was wir jetzt heute kennen. Ja, das ist tatsächlich möglich und das war viele, viele Jahre nicht möglich. Und deswegen habe ich mir heute den Uwe Passmann, Co-Founder von Cometum aus München, eingeladen, um über das Thema mal gemeinsam zu sprechen. Hallo, lieber Uwe. Guten Tag. Hello.
Hallo, lieber Erik. Grüß dich. Freue mich, heute bei dir Gast zu sein. Sehr schön.
Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Du warst ja tatsächlich auch schon mal vor kurzem Gast, aber in einer ganz kleinen Nebenrolle, hätte ich fast gesagt. Warst ja mal bei uns im Uncut in einer der letzten Episoden. Ich würde mal sagen, so 3 bis 4 Wochen roundabout ungefähr her. Und da haben wir auch schon mal über das Thema Tokenisierung gesprochen, haben mit dir gemeinsam so ein Stück weit eingeordnet. Was sind so die Themen? Wie entwickelt sich der Markt in der Richtung? Also wer da Lust hat, könnt ihr gerne nochmal nachhören. Wir packen euch das hier nochmal mit in die Shownotes rein und könnt da auch gerne nochmal nachhören. Aber ihr bekommt hier und heute die volle Länge und sozusagen all das, was der Uwe in unserer Uncut-Folge angeteasert hat. Ich würde sagen, lass uns erstmal ein bisschen locker reinstarten, Uwe. Wir wollen erstmal so ein Stück weit verstehen, wer bist du, was machst du, wie bist du überhaupt zu Krypto gekommen und was hast du vielleicht auch davor gemacht? Hol uns einfach mal so ein Stück weit ab.
Ja, super gern. Also ich bin der Uwe. Wir mit Cometum haben wir ein Ziel. Wir wollen im Grunde genommen Private Markets so einfach kaufbar machen wie eine Aktie. Private Markets, ein großes Feld, verschiedene Assetklassen, ganz prominent wahrscheinlich, was viele deiner ZuhörerInnen vom Publikum her auch kennen, ist Private Equity zum Beispiel. Bei Cometum haben wir einen ganz klaren Fokus auf, wir nennen das Late Stage Growth Equity, also große Firmen, du hast jetzt schon ein prominentes Beispiel genannt, ja, wie OpenAI. Genau, da werden wir heute im Detail zu sprechen. Ein bisschen zu mir, zu meiner Person, dass er einen Eindruck bekommt, wer heute zu Gast ist. Also ich habe meine Karriere ganz klassisch im Finanzbereich gestartet, nach meinem Studium In England habe ich für einen internationalen Unternehmer gearbeitet, in London und in der Schweiz, und dort auch so die ersten Berührungspunkte im Grunde genommen mit Private Markets gehabt. Es war dort ein sehr starker Fokus auf Real Estate. Aber das war so eigentlich der erste Touchpoint damals. Ich habe dann unterschiedliche Stationen. Ich sage immer ganz gerne in der klassischen Finanzbranche gehabt, also unabhängige Vermögensverwalter, kurz bei einer Privatbank, bevor ich dann zu Scalable Capital gegangen bin, damals noch ein Start-up. Mhm. Ich glaube, es waren 40 Mann, ein großes Büro. Heute ist es ja auch eine Bank. Dort war ich dann bevor ich raus bin, Head of Sales. Mhm. Und genau, habe mich dann entschieden, auf der Fintech-Seite dieser Welt zu bleiben und im Grunde genommen die Zukunft weiter mitzugestalten und auch mit Cometum das Ganze anzugehen. So mal so einen groben Überblick. Du hast bestimmt auch die ein oder andere Nachfrage zu meinem Werdegang.
Ja. Genau, total. Weil so das ganze Thema Scalable Capital kennen viele, glaube ich, auch sehr stark durch ihre sehr gute Außenwerbung. Ja, sie haben ja sehr gute Out-of-Home-Plakatkampagnen, wo sie mit markigen Sprüchen, ich glaube, so dieses lieber Tradwife als Treadwife. Ja, ich glaube, das war so eine ihrer Kampagnen, die sie hatten. Also die sind sehr, sehr gut, was das Außenmarketing-Thema angeht, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie groß sind die inzwischen? Du hast gesagt, ihr wart damals 40 Personen, was jetzt auch keine ganz kleine Company ist, aber schon eher in den Kinderschuhen noch war, vergleichbar mit heute. Weißt du, wo sie heute ungefähr stehen von der Größenordnung?
Das offen gesprochen, ganz genau weiß ich nicht. Ich würde jetzt schätzen, also mehrere hundert, wenn nicht schon tausend. Also ich glaube, zuletzt, als ich informiert war, waren es über 500 Mitarbeiter oder um die 500 Mitarbeiter. Auf jeden Fall ordentlich gewachsen und muss man einfach fairerweise sagen, ja, eine tolle Gründerstory, aber auch eine tolle Idee und ein ganz, ganz tolles Produkt für Investoren. Das natürlich schon eine der Firmen gewesen, neben anderen Fintechs natürlich, die so die Anlegerkultur in Deutschland ja auch maßgeblich mit verändert haben und insofern eine sehr spannende Geschichte. Ja. Aber klar, als Bank natürlich auch jetzt nicht mehr ein kleines Start-up, sondern auch in einer ganz anderen Regulierung ja letztlich unterwegs und insofern auch nicht nur kundenmäßig, glaube ich, gewachsen und sondern auch von Mitarbeitern in allen Belangen, vom Angebot und Sparerzeit, also dass das mit tollen Zinsen mittlerweile. Früher, ganz am Anfang, gab es eine Strategie und das war eine Vermögensverwaltung, das hatte mit Brokerage schon nichts zu tun. Mhm. Ganz, ganz spannend und eben ein super Team, was dort am Werkeln ist. Ja. Also ich bin nach wie vor, man hört so ein bisschen raus, ich bin nach wie vor von großer Fan und Freund.
Ja, sehr gut, sehr gut. Ja, weil ich meine, letzten Endes, wenn wir jetzt mal schauen, so Scalable Capital, wenn du dort geblieben wärst, ja, das wäre natürlich auch eine coole Story gewesen. Aber was hat dich dann damals dazu gebracht, das einmal hinter sich zu lassen und zu sagen, okay, hey, ich möchte Cometum gründen. Was waren da so vielleicht auch der erste Touchpoint für dich im Bereich Krypto und Blockchain? Wie kam es eigentlich so dazu, dass du dann gesagt hast, okay, komm, ich mache den Sprung da ins kalte Wasser und gebe da Gas?
Ja, genau, ich wollte kein Banker sein. Nee, also Spaß.
Kann ich verstehen als Ex-Banker.
Die ist sicherlich auch mit der Fintech-Historie jetzt keine klassische Bank in dem Sinne. Aber nein, die letztlich auch der Kontakt zu den Gründern damals oder auch das gemeinsame Arbeiten hat mich auch dazu inspiriert, letztlich meinen eigenen Weg zu verfolgen. Und das ist sicherlich ein ganz großer Faktor gewesen, dass ich das dann auch gemacht habe, im Grunde genommen. Über Jahre hinweg die Möglichkeit gehabt zu haben mit, ich sage immer sehr gerne, das ist so das Nächste an Unternehmertum und Selbstständigkeit, was man vielleicht, wie man arbeiten kann in einem Startup, dass so die Möglichkeit gehabt zu haben mit eben tollen Founder-Team, an dem man sich auch orientieren konnte. Und da habe ich mir tatsächlich gedacht, so, also wenn ich es jetzt nicht mache, wann dann? Und der richtige Zeitpunkt ist eigentlich immer, immer gestern.
Genau.
Und ich habe das schon immer mit mir rumgetragen und genau, insofern war es dann irgendwann an der Zeit zu sagen, so jetzt mache ich nochmal mein eigenes Ding. Ja.
Okay. Und wann kam der Punkt, wo du gesagt hast, Blockchain und Tokenisierung sind ein Thema, in dem wir einen Markt angehen können, der aktuell noch komplett unzugänglich ist? Also wie ist das zueinander gekommen? Weil das eine ist ja so, der Retail-Investorenmarkt, der von Scalable bespielt wurde mit verschiedensten Angeboten, und auf der anderen Seite so dieses nicht zugängliche Angebot, was eigentlich nur institutionellen Anlegern bisher vorbehalten war. Wie bist du dazu gekommen? Wie kamst du zu dieser Gründungsidee von Cometum?
Also das ist, genau, da hole ich jetzt nochmal ein bisschen aus. Pfeif mich gern zurück, wenn der Bogen zu groß wird. Also die Firma Sascha Miller hat 2020 Cometum schon gegründet. Und zwar damals gab es die ganze Gesetzgebung rund um die Tokenisierung noch nicht. Ich will nicht sagen, es war Wilder Westen, aber auch essentielle Firmen, die heute wesentlicher Bestandteil auch in unserem Partnerschaftsnetzwerk sind, die waren damals, gab es noch nicht oder waren gerade in den Kinderschuhen, also auch gerade gegründet. Und eben die Gesetzgebung, der Rahmen, den gab es noch nicht. Cometum hat damals Real World Assets letztlich tokenisiert. Da gibt es auch heute noch ein Investment, was in der Garage steht, nämlich einen sehr schönen 911i von 1972, ein tolles Modell. Und das war so der Showcase für Family und Friends. Und genau, dann letztlich gab es wie bei Firmen, bei jungen Firmen immer Herausforderungen, also sprich Corona oder auch irgendwie ein eigenes Endkundengeschäft als Plattform. Das hat sich einfach weiterentwickelt und ich habe dann mit Sascha gesprochen, was können wir denn eigentlich machen? Und also wir haben einfach perfektes, sehr, sehr gutes Match in uns als Person gefunden. Und ich bin letztlich dann Ticken später in die Firma erst eingestiegen. Und wir haben dann aber auch direkt gesagt, wir müssen die Assetklassen weiterdrehen. Also erstmal richtige Private Markets und vor allem das Ganze nochmal ein bisschen breiter sehen. Also in Formen, in denen es die Kunden auch wirklich einfach zugänglich haben. Und das war dann zunächst mal ganz klassisch verbrieft, also ohne Tokenisierung, sondern eine klassische Verbriefung über Clearstream mit Einbuchung ins Depot. Und dann sind wir aber sehr schnell auch darauf angesprochen worden und auch wieder zurück zu den Ursprüngen gegangen, dass wir gesagt haben, die Tokenisierung, das macht einfach total Sinn. Dort letztlich nochmal angesetzt, eben jetzt mit der neuen Gesetzgebung und mit den Partnern auch so gestartet, dass es sauber, regulatorisch sauber auch von Kunden kaufbar ist. Und was meine ich damit? Eben nicht der Wilde Westen, wie es vielleicht die letzten Jahre war, dass es irgendwelche Coins oder also irgendwelche viele Coins und Tokens gab, die frei jeglicher Regulatorik in Depots gebucht wurden, dass in Wallets gebucht worden, das hat sich einfach geändert. Und deswegen, wir sind eben für den Rahmen sehr dankbar, weil wir jetzt eben mit der Gesetzgebung da den Weg haben. Und ich meine, das Ganze, um da auch so einen Bogen so ein bisschen schon auf die Vision zu schließen vielleicht, ist jetzt ja keine Cometum-These. Ich glaube, im Dezember hat Larry Fink von BlackRock einen sehr guten Artikel im Economist geschrieben. Im Dezember war es, muss vor Weihnachten noch gewesen sein. Wo er das beschreibt, also dass eben die Tokenisierung die nächste größere Evolutionsstufe ist im Finanzmarkt für die Marktinfrastruktur und dass es das einfach ermöglicht, auch über die Tokenisierung Liquidität freizusetzen, Zugänge zu schaffen und auch Risiken, zum Beispiel im Settlement-Risiken, anders anzugehen. Und genau, insofern ist das ein ganz neuer Markt, eine ganz neue Zielgruppe, die sich da uns eröffnet und wir sind der Tokenisierung sehr dankbar und zugewandt.
Ja, definitiv. Also das Thema Tokenisierung, wer da nochmal so ein bisschen vielleicht technischer reinhören möchte, was heißt technisch, so technisch war es gar nicht, mit Raphael Neuberger von Cashlink haben wir dazu gesprochen und hatten da auch schon nochmal, wie bekommt man eigentlich eine Aktie auf sozusagen die Blockchain. Das war der Ansatz, wie wir in einer der letzten Folgen von Crypto Nerds Experts darüber gesprochen haben. Also da gerne auch nochmal zurückscrollen nach dieser Folge und da nochmal so ein bisschen die Basics sich anhören. Das ist auf jeden Fall ganz, ganz hilfreich. Und jetzt sprechen wir ja noch nicht über Aktien bei dem, was ihr macht. Ja, das heißt, es ist ja eine Vorstufe vor der Aktie und es nennt sich Pre-IPO-Investing. Da wäre so ein Stück weit die Frage, ich bin jetzt der Krypto-Nerd und ich habe auch schon Aktien gekauft. Was ich bis jetzt aber tatsächlich noch nie gemacht habe, ist eine Aktie vor einem Börsengang gekauft zu haben. Also was ist da so der grundlegende Unterschied? Wie kannst du das den Hörerinnen und Hörern ein Stück weit verständlicher machen, was da so passiert?
Ja. Also super spannende Asset-Klasse und man kann sich das eigentlich oder dem Thema ganz einfach nähern. Das ist nämlich 85% aller Firmen auf dieser Welt sind nicht an irgendeiner Börse gelistet. Also die sind privat. Das heißt, es sind Firmen, die haben eine private Eigentümerstruktur. Das sind entweder Inhaber geführt oder mit wenigen Investoren oder einer Handvoll Investoren und Beteiligten oder Gesellschaftern anders gesagt und eben jetzt nicht einfach so kaufbar. Und das sind aber unheimlich spannende Firmen, sind auch Haushaltsnamen. Also ich sage immer so die Top Most Traded Equities, also die meistgehandelten Aktien. Ja, was ist das? Nvidia, Apple, also die großen, die Mag 7 Titel letztlich. Und das ist bei Private Markets eigentlich auch nicht anders. Wenn man sich da die spannenden Unternehmen anschaut, sind es Haushaltsnamen, also ein OpenAI, aber auch ein Anthropic oder eben ein SpaceX zum Beispiel oder ein Stripe. Und da gibt es ganz, ganz tolle Firmen, die auch mit ihrem Geschäftsmodell tief in der Gesellschaft, in den Gesellschaften, in der Marktwirtschaft irgendwo verankert sind und einfach schwierig investierbar sind. Vornehmlich sind dort dann Venture-Capital-Firmen oder auch Private Equity dergleichen, Family Offices, institutionelle Investoren investiert. Und wenig bis gar nicht eben einzelne oder also vor allem private Investoren, ja. Und das kann man ändern, weil stellen wir uns mal vor, wir hätten irgendwie vom Börsengang von Facebook, man hätte dort frühzeitig investiert oder eben bei, du hast es jetzt schon genannt, bei OpenAI oder bei einem SpaceX zum Beispiel, die jetzt zum IPO anstehen, wenn man da einfach einen Ticken frühzeitiger dabei war. Und da reden wir noch nicht über Venture Capital, also ganz frühphasiges Investieren, dann ist es eine spannende Asset-Klasse, die im Depot seinen Platz finden kann, wenn man also ein bisschen breiter sich aufstellen möchte und eben auch schon, ich sag mal so, vielleicht nicht mehr der Erstinvestor ist, der jetzt vielleicht das erste Mal eine Aktie gekauft hat oder einen Sparplan eingerichtet hat, sondern schon eine Asset, also ich sag dazu immer ganz gern, eine ausgefeiltere Asset Allocation sich aufgebaut hat, dann reden wir eigentlich darüber, dass Private Markets wirklich reingehören.
Das passt aber gerade sehr, sehr stark, wenn ich da einhaken darf, ein Thema ist, was jetzt auch kommt, ne? Also man sieht das bei anderen Anbietern. Ich glaube, Trade Republic hatte das gemacht, dass es dort die Möglichkeit gibt, in Private Equity Lösungen zu investieren, ja, ab ganz kleinen Beträgen. Ich glaube, wie es vermarktet wurde, ist nochmal eine andere Sache, weil das ist denen, glaube ich, so ein bisschen um die Ohren geflogen. Aber grundsätzlich so das Thema Private Markets ist was, was jetzt immer mehr einfach auf die Fläche kommt, ja. Und klar, wir müssen in Deutschland nochmal, glaube ich, ich glaube, Corona war natürlich nicht schön, aber es war ein Beschleuniger für das Thema, wie investiere ich, wie setze ich mich mit Investments auseinander. Da sind tatsächlich ganz, ganz viele Neo-Broker und Trading-Firmen ja auch sehr, sehr gut gewachsen in der Zeit. Und ich glaube, das war zumindest aus dem Aspekt sehr, sehr gut, dass sich Leute mehr mit Finanzen, Finanzthemen auseinandergesetzt hatten, weil sie auch unweigerlich mehr Zeit hatten. Und jetzt kommen natürlich noch andere Klassen. Also Krypto wurde damals auch getradet wie wild. Ja, das war echt eine wilde Zeit. Und das ist natürlich jetzt noch eine Evolutionsstufe darüber und ist sicherlich auch nicht für jeden Investor was. Ja, Und deswegen war es bisher vielleicht auch institutionellen und Family Offices möglich, da zu investieren. Aber was war denn bisher eigentlich so diese grundsätzliche technische oder regulatorische Hürde, was private Investoren davon abgehalten hat, da überhaupt einen Zugang zu bekommen? Was war da der Hintergrund?
Also mehrere Punkte, die ich auch, ich mache mir mal direkt einen Stichpunkt, dass ich den nochmal aufgreife, ja. Weil die Angebote eben, die da jetzt geschaffen wurden, das ist sehr, sehr spannend. Aber die Hürden jetzt erst einmal so auf deine Frage einzugehen. Ja, also wenn man sich an einem Unternehmen beteiligen möchte, muss man dann Zugang finden. Und das klingt jetzt erstmal ganz banal. Man könnte dort ja theoretisch anrufen, sagen ja, hallo, ich würde mich gerne am Unternehmen beteiligen. Dann ist die Frage, wie zugewandt einem der Gegenüber ist und mit wie viel Vermögen, Stichpunkt Investmentvolumen, man dort in dieses Gespräch einsteigt. Da liegt wahrscheinlich auch der Haken. Also man muss das Ganze irgendwie in einem institutionelleren Kontext sehen. Firmen sind durchaus bereit, oder Firmen haben durchaus Investoren oder machen Investitionsrunden, in denen es die Möglichkeiten gibt, sich daran zu beteiligen, also Investitionsrunde, eine Primary oder über einen bestehenden Investor, der bereit ist, sein Investment zu veräußern, eine Secondary Transaction. Und das ist als Privatkunde ohne die Zugänge oder auch, ich sag mal, ohne gepooltes Volumen einfach extrem schwierig. Und da reden wir noch nicht darüber, dass man das Ganze vertraglich sauber ausgestalten muss und es auch Transaktionen sind, die eben dann in den USA stattfinden oder sonst wo auf der Welt, also entsprechend auch aus der eigenen Jurisdiktion rausgehen, sondern auch es sehr viele Fallstricke gibt, die man einfach kennen muss. Und das setzen wir an. Im Grunde genommen ist es ein bisschen, wenn man es jetzt ganz vereinfacht runterbricht, ein Stück weit wie ein auch wenn der Vergleich hinkt, wir sind ja kein Fonds, definitiv nicht, aber wie ein Fonds, der für einen das Investieren übernimmt. So, da muss man sich selbst nicht nur um die Allokation in einzelne Aktien bemühen, sondern das macht dann das Vehikel, also der ETF oder der aktiv gemanagte Fonds. Bei uns ist es insofern anders, weil wir letztlich immer pro Investment ein Vehikel haben, also kein Blind Pool, sondern man weiß ganz klar, man möchte jetzt die zum Beispiel in Anthropic investieren oder in Kraken und dann ist das auch drinnen am Ende des Tages. Und insofern, da ist wahrscheinlich die größte Hürde ist wahrscheinlich der Zugang und auch am Ende das gepooltes Kapital einfacher zu investieren ist als jetzt kleinteilig. Genau, weil gerade in den USA, also bei den großen Top-Firmen, da reden wir über Milliarden, die dort auch in Secondary Transactions unterwegs sind.
Jetzt hast du schon ein paar Mal gesagt, Secondary Transactions, vielleicht mal kurz aufgegriffen, was das überhaupt bedeutet. Ich kann ein Beispiel machen, wenn ich habe in der Vergangenheit bei unter anderem Chainalysis gearbeitet, aber auch noch bei einer anderen Company in Israel, einen Tax-Startup auch für Krypto. Und da war es jeweils so, dass ich als Mitarbeiter, früher Mitarbeiter, bei Chainalysis war ich nicht mehr ganz so früh, aber auch da hat man sogenannte VSOPs, also Stock Options, bekommen. Ja, und diese Stock Options werden über einen gewissen Zeitraum, verdient man den sich. Die werden gewestet und irgendwann gehören die einem und dann kann man die sozusagen veräußern. Und man wird dann auch relativ regelmäßig von Drittparteien angeschrieben über LinkedIn, ob man denn nicht interessiert ist, diese Stock Options zu verkaufen. Und das ist mit dem Secondary-Markt gemeint, richtig? Oder gibt es auch noch andere Beispiele, die ihr darunter zählt?
Ja, genau. Also ich meine, jetzt Mitarbeiteraktien ist auch schon wieder ein sehr spezielles, also es gibt Firmen, die sind mit Mitarbeiteraktien deutlich aktiver in Amerika als auch, oder sag mal, alle Ex-Deutschland ist das alles ein bisschen verbreiteter oder Ex-Europa.
Ja.
Und es gibt aber natürlich auch gerade Investoren, also institutionelle Investoren, die auch ein Exit suchen, ein Teil-Exit suchen. Das können dann Family Offices sein oder LPs in einem Venture Capital Fonds oder der Venture Capital Fonds selbst. Genau, insofern ist es nicht auf einzelne Mitarbeiteraktien jetzt beschränkt, sondern einfach, es beschreibt die Art der Transaktion, dass ein Bestandsinvestor bereit ist, seine Anteile abzugeben. Genau. Mhm. Okay. Aber sehr, sehr gut. Sehr, sehr, sehr gutes Beispiel aus der Praxis bei dir. Ja. Das ist sicherlich auch eine Möglichkeit, wie kleinteiligere Investoren versuchen, immer wieder dran zu kommen, dass man sagt, genau. Ah, da ist ein Mitarbeiter, der hat irgendwie, ich meine, sag jetzt mal, einen sechsstelligen Betrag an Wertpapieren, den versucht er zu veräußern. Und geht auf die Suche nach jemandem, der ihn abkaufen möchte. Es sind natürlich da sehr, sehr viele Fallstricke. Also ein Fallstrick allen voran. Darf der Mitarbeiter die Aktien überhaupt veräußern?
Genau.
Aber da, es gibt Möglichkeiten und Wege. Ja.
Ja. Genau. Also das ist tatsächlich, das war ich dann auch. Ich habe es auch das erste Mal für so eine internationale Firma gearbeitet. Und dann hast du die Leute nach einem halben Jahr schon bei dir gehabt auf LinkedIn, die ich dann angeschrieben haben und gefragt haben, ob da was möglich wäre. Also ich glaube, das war sehr, sehr random, wen sie da alles angeschrieben haben. Aber zeigte das anscheinend immer wieder, wenn die sogenannte Sau durchs Dorf getrieben wurde, es könnte jetzt ein IPO anstehen, ja, dann haben sich auf jeden Fall die Anfragen dieser Investoren erhöht. Ja, dann hast du da eher 3, 4, 5 Nachrichten gehabt von denen pro Woche. Genau, ja, das ist ganz spannend. So dieser ganze Sekundärmarkt für Pre-IPO-Aktien, der ist über die letzten Jahre schon relativ stark gewachsen. Was denkst du, ist da wirklich Blockchain und Tokenisierung so der Beschleuniger oder was sind da so, warum ist da so eine große Nachfrage drin am Markt? Womit kann man das begründen aus deiner Sicht?
Ja, also ich denke, es sind mehrere Faktoren, die das Ganze treiben. Also das Wachstum ist natürlich nicht von der Hand zu weisen. Ich denke, ein großer Faktor ist, dass es einen wahnsinnigen Liquiditätsstau zum Beispiel gibt bei Private Equity. Also ich glaube, es 990 Milliarden US-Dollar, eine große Zahl, die in Private Equity Portfolien seit über 5 Jahren liegen und ich glaube, über ein Viertel davon seit 7 Jahren oder mehr. Also da ist einfach viel Liquidität wahnsinnig lange gebunden und es gibt da einfach einen Exit-Stau. Und das ist halt bei der Anlageklasse, die wir uns anschauen, bisschen anders. Wir wollen bewusst nicht, es sind keine kurzfristigen, es sind ja keine Aktien, die man jetzt traden kann, sondern es braucht einen Anlagehorizont und Privatmarktunternehmen müssen auch die Möglichkeit haben, sich zu entwickeln und das auch gegebenenfalls über weitere Finanzierungsrunden etc. Aber wir reden hier eher über 3 bis 5 Jahre. Das ist so der Horizont, den wir immer aufwerfen. Vielleicht auch einen Ticken kürzer sogar, indem wir über Exit-Ereignisse, wo wir auf Exit-Ereignisse zielen. Und insofern ist es sicherlich auch eine spannende Alternative oder Ergänzung zu Private Equity, was hat ein anderes Rendite-Risikoprofil letztlich am Ende des Tages. Late-Stage Growth Equity auch diversifiziert in sein Portfolio mit aufzunehmen. Und ich glaube, das ist ein Treiber. Ein anderer Treiber ist aber auch, dass natürlich viele Unternehmen sich dort ganz prächtig entwickelt haben. Ich glaube, es gab allein im AI-Bereich letztes Jahr, also aus der Branche AI, gab es irgendwie 67 Milliarden Exits von VC-Fonds allein im letzten Quartal 2025. Wahnsinn. Wenn ich mich recht entsinne an die Zahl. Also das sind dann schon auch Erfolgsmeldungen, die dort auch der Anlageklasse letztlich dem Sentiment ja zugutekommen, dass du sagst, hey, da ist eine Bewegung drin, das läuft jetzt richtig gut. Zur Wahrheit gehört ja auch hinzu, es gab durchaus auch Phasen, die noch gar nicht so lange her sind, da sah das ganz anders aus. Das war nämlich zu Corona zum Beispiel, da haben sich die Bewertungen von solchen Firmen auch gern mal halbiert. Also das ist einfach, also gerade wenn man irgendwie auf der Suche nach einer Finanzierungsrunde war nach 2019, so nach den Peaks, war erstmal da, das Geld saß halt nicht mehr ganz so locker und Unternehmen mussten sich irgendwie auch mit Ende Corona nochmal neu aufstellen etc. Also genau, insofern, da ist Bewegung drin und Dynamik und am Ende auch Volatilität, also das ist ist ja auch was Spannendes. Ja. Ohne Vola keine Cola, hat man im Fondsmanager gesagt. Ja. Ist auch was drin, jetzt bei Private Markets sieht man die natürlich nicht jeden Tag, weil es nicht börsenlistet ist, aber gehört zur Wahrheit hinzu. Also die, ja.
Ich höre sehr gerne den Doppelgänger-Podcast von Philipp Klöckler und da ist, beziehungsweise heißen ja beide fast gleich, ne? Also Philipp Klöckler und Klöckler, also irgendwie heißen sie relativ ähnlich, deswegen auch Doppelgänger-Podcast, weil es ist, glaube ich, nur in der Schreibweise leicht unterschiedlich. Und
die gleiche Person, nein.
Ja, genau, richtig, ist Verschwörungstheorie jetzt. Wir geben hier jetzt
eine gute Podcast-Empfehlung geht raus, auf jeden Fall.
Ja. Kein Spaß, genau, richtig, sie machen einen richtig guten Job. Da ist es so, da wurde letztens gesagt, ich glaube, Philipp hatte auf 350 Milliarden damals investiert, auch in einem Secondary, im Vehikel direkt, wird wahrscheinlich gute Kontakte zu Investoren haben und hat wahrscheinlich auch ein bisschen größere Geldbörse. Und da ist tatsächlich jetzt sehr stark die Nachfrage nach Anthropic und dementsprechend, ich glaube, sie werden schon inzwischen bei 700 Milliarden probieren, die Leute jetzt einzusteigen. Jetzt hattet ihr gesagt, ihr seid auch bei Anthropic dran und habt da die Möglichkeit dazu. Also wie kommt man an diese Deals? Ja, es ist, wie du eben schon gesagt hast, bei Facebook ist es jetzt nicht so, du kannst mal eben Mark Zuckerberg anrufen oder Amodei in dem Fall, um an Anthropic-Aktien zu kommen. Das heißt, wie kriegt ihr dann einen Zugang zu diesen Deals? Und wie läuft sowas ab? Wie kann man sich sowas vorstellen?
Ja, nee, super. Also auch eine der wichtigen Fragen, wo ich auch nochmal ein bisschen tiefer einsteigen möchte. Also grundsätzlich der Asset-Klasse auch vorgestellt und so die ersten Kontakte da dahingehend über einen ehemaligen Chef von mir passiert, der im Venture-Bereich viele Beteiligungen umgesetzt hat, ein sehr gutes Netzwerk mitbringt und über den wir selbst die ersten Investments gemacht haben und der uns auch letztlich unterstützt mit Intros etc. Jetzt ist es so, dass wenn man dort mal in der Anlageklasse mit einem Unternehmen anfängt und zum nächsten kommt, dass die Branche ist am Ende, das heißt auch kleiner. Ich sage dazu auch ganz gerne, es gibt halt die sehr viel davon spielt zum Silicon Valley ab. Frühe Mitarbeiter von bekannten Unternehmen, die selbst im Venture-Bereich extrem aktiv sind, über die man zu spannenden Opportunitäten kommt. Es ist am Ende, kurz zusammengefasst, es ist das Netzwerk, wo wir die spannendsten Opportunitäten vorgestellt bekommen. Wenn man jetzt breiter rausgeht und sagt, so, das ist irgendwie ein Unternehmen, da, also wir wollen ja auch immer Angebote vergleichen, das heißt, wir fragen auch über institutionelle Kanäle einfach an bei entsprechend etablierten Fonds oder Playern oder Investoren, wie wir wissen, die haben was, ob sie was verkaufen möchten, um auch Angebote zu vergleichen. Es gibt ja auch so ein letztlich unterschiedliche Börsen, wo man vielleicht auch als Privatkunde schon mal drauf geschaut hat, aus USA, unterschiedliche Marktplätze, die Indikatoren sind, auch für Preise oder Aktivitäten. Und genau, so kann man sich dann auch ein Bild machen. Aber letztlich, ich sage dazu auch ganz gerne, es ist die PayPal-Mafia, aber auch, es ist natürlich ein bisschen breiter gefasst, sind mehr gestandene Unternehmer, viel aus USA oder auch eben Europa in Gänze. Insofern ist es dann wichtig, nicht nur das Produkt zu bauen, sondern eben es auch umzusetzen. Und jetzt auf der Stichpunkt Anthropic. Natürlich ist es einfacher, vielleicht auch in Unternehmen früher reinzukommen, wenn das Risiko noch höher ist, die Bewertung tiefer. Das Geschäftsmodell noch nicht so gereift ist. Also ich sage jetzt mal, Anthropic 350 Milliarden, das ist in der Tat ein paar Wochen her. Ja. Mhm. Aber es war zuletzt möglich, da auf dieser Bewertung reinzukommen, bevor so die News durchgeschlagen sind, dass jetzt keiner mehr ChatGPT nutzt, sondern alle Claude. Dann ist die Bewertung durch die Decke gegangen.
Ja.
Und also die gehen jetzt eher Richtung, ich habe schon Angebote gesehen von auch über 900, also wirklich deutlich über 900 Milliarden.
Wahnsinn.
Weil gerade alle dort rein wollen.
Ja, und, genau, richtig. Ja.
So, wie kommt man da jetzt noch rein? Also direkt an den Cap-Table gibt es dort nicht. Es gibt sicherlich die Möglichkeit über einen Fonds, der dort investiert. Also es ist am Ende, das heißt immer eine Frage des Preises, ne? Also es wird immer jemanden finden, der verkauft oder der verkaufen muss. Aber dann ist die Frage, ob man auch mit seinem Angebot zum Zug kommt. Also Frage des Preises. Und man muss eben auch schnell in der Execution sein, weil man kriegt dann bei solchen Unternehmen das nicht exklusiv zugesichert, sondern dann hat man das Angebot, kann sich das anschauen. Und wenn man dann aber sich nicht committet und auch das Geld hat, dann ist es weg.
Ja.
Und genau, insofern ist es, wir sagen dazu Layer-Struktur, also es ist ein Fonds, der die Beteiligung direkt oder sogar indirekt hält. Das heißt, was ich dann ganz genau anschaue, wo der sitzt, aber direkt ein Cap-Table, also es sei denn, man hat da sehr, sehr gute Kontakte oder ganz, ganz tiefe Taschen.
Wird quasi direkt in den Gesellschafterkreis, ne? Das ist mit Cap-Table gemeint.
Ja. In der Regel, also zum Beispiel auch so SpaceX ist so ein Beispiel, da ist man das letzte Mal an den Cap-Table gekommen, als die Geld gebraucht haben und es war halt bevor die Raketen ins All geflogen sind, sondern als sie es gebraucht haben und es eben auch noch ein deutlich höheres Risiko war. Mhm. Und seitdem aber auch nicht mehr. Seitdem nur noch über letztlich über Fonds, die dort halt am Cap-Table sitzen, wo man die Möglichkeit hat, ein LP-Stake, also von einem Bestandsinvestor, das auch eins zu eins zu übernehmen. Genau. Oder das sind, ich sage immer ganz gern, Fonds sind auch oft also SPVs, Special Purpose Vehicles, wo dann nur diese Beteiligung drin liegt. Mhm. Genau. Ja. Mhm.
Es klingt jetzt erstmal alles wahnsinnig komplex, gerade für jemanden, der sich mit dem Thema noch nicht auseinandergesetzt hat, aber letzten Endes einfach runtergebrochen ist es so, es gibt irgendwo die Möglichkeit, in eine Aktie zu investieren, bevor es überhaupt eine Aktie ist, ja, also beziehungsweise in Deutschland, wenn man sagen würde, obwohl es gibt ja zwei Möglichkeiten, also wenn man es nochmal betrachtet, am deutschen Modell könnte man sagen, ich kann auch eine AG gründen, ja, und kann das als Unternehmen machen, bin aber nicht an der Börse gelistet, ja, und kann trotzdem Aktien und Anteile meiner Unternehmung rausgeben an Investoren, das kann ich auch mit einer GmbH, ja, und kurz bevor ich sozusagen an die Börse gehe, haben Leute noch Möglichkeiten zuvor, sich bei mir und meiner Gesellschaft mit einzukaufen, zu beteiligen, entweder direkt oder über andere Anteilskonstrukte, ja, und dann in dem Fall, was habe ich dann eigentlich tatsächlich? Ja, also ich weiß, ihr macht euch da das elektronische Wertpapiergesetz EWPG zunutze und tokenisiert das Ganze auf der Stellar Blockchain. Aber was habe ich denn eigentlich als Investor dann in der Hand, was mir dann dabei hilft, sobald so ein Anthropic, nehmen wir es jetzt einfach mal weiter als Beispiel, ja, damit sich der rote Faden hier so durchzieht, was bekomme ich denn dann am Ende? Ja, also kann ich dann direkt in eine Aktie umwandeln oder wie ist sozusagen dann die Transaktion, sobald die an die Börse gehen? Oder keine Ahnung, vielleicht werden sie auch zuvor verkauft an jemand anderes. Ja, was ist dann? Also ich glaube, das sind so die spannendsten, sagen wir mal, 1-2 Fälle, die wir vielleicht einfach mal so ein bisschen durchleuchten sollten.
Ja, genau. Lass uns doch beim Invest noch bleiben, bevor wir zum Exit über den Exit sprechen, weil das, genau. Also EWPG ist ein Wertpapier am Ende des Tages. Und was ganz wichtig ist, also die Firmen, die ist da draußen, nur die Firma selbst könnte jetzt einen Token ausgeben und sagen, meine Aktien sind halt, ich gebe einen Token aus. So, die Aktien, die sind nicht tokenisiert, sondern es sind in der Regel Anteile am Unternehmen, Stammaktien, so. Und wenn man die jetzt kauft als SPV, dann wird man in der Regel in Unternehmen, in ein Aktienregister eingetragen. Und das kennst du vielleicht auch als Mitarbeiter, wenn es jetzt keine Virtual Options sind, sondern eben richtige Optionen, dann kriegt man die in ein Aktienregister letztlich. Gibt es ein paar in der Welt, die das nur anbieten. Und wenn man jetzt über ein Vehikel investiert, also über ein SPV, was bereits dort investiert ist, dann ist das SPV dort letztlich als Inhaber der Aktie eingetragen. Das heißt, man hat einen Vertrag, der klarstellt, wie viele dieser Aktien man letztlich besitzt und hält. Und wir wiederum mit dem EWPG und der Tokenisierung bilden dann letztlich die wirtschaftliche Partizipation ab. Das heißt, wir sagen ganz klar, auf welcher Valuation wurde investiert und mit wie viel Aktien ist das Ganze dann hinterlegt. Also wir möchten natürlich ein Asset-Backing haben und keine synthetische irgendwie eine synthetische Art der Replikation, sondern das ist dann wirklich, wir nehmen das Geld der Investoren und investieren es in die Aktien. Und genau, insofern ist es mit Aktien hinterlegt, aber es bildet eben die wirtschaftliche Entwicklung der Unternehmen ab. Und es wäre auch zu kleinteilig, dann da letztlich so einen Auslieferungsanspruch einzubauen, den man dann irgendwie durchsetzt, rein rechtlich natürlich alles möglich, aber praktikabel, also Stichpunkt Depotüberträge und Co. Oder auch für viele kleine Investoren das Ganze umzusetzen, einfach nicht darstellbar. Mhm. Genau, insofern ist es ein Wertpapier, was dann die Entwicklung abbildet. Das Underlying Asset ist dann das Unternehmen, vereinfacht gesagt.
Und sobald das dann dementsprechend, klar, also sagen wir mal zum Beispiel, man hätte das bei 350 Milliarden gemacht, dann hätte sich das Ganze jetzt schon mehr als verdoppelt, würde ich dann sagen. Und wie ist das in der Zwischenzeit, wenn ich jetzt sage, ist ja super, jetzt hat sich verdoppelt, ja, nehme ich mal die Chips vom Tisch, ja, würde man im Poker sagen. Wie ist das in dem Fall, was ist da möglich?
Ja, also da ist natürlich die Blockchain mit seinen Möglichkeiten auch super für geeignet, weil natürlich kann man auch mit der EWPG das Wertpapier einfach übertragen. Man muss sich jemanden finden, der einem das abkauft. Oder wir arbeiten auch ganz stark dran, dort so einen liquideren Zweitmarkt oder auch ein Listing herzustellen. Soll aber, und da kommt direkt der Disclaimer, jetzt nicht suggerieren, dass das halt eine liquide Beteiligung ist, sondern ein Asset bleibt illiquide, was die Blockchain möglich macht, einfache Übertragbarkeit, Haken dran und vielleicht sogar im kleinen Maße, das wird sich dann zeigen, gerade wenn viele dort auch investieren, eben ein Stück weit ein Handel, ja. Aber grundsätzlich, wenn man da jetzt investiert, sollte man gedanklich mit der Laufzeit einverstanden sein. Wenn man das jetzt verkaufen möchte, übertragen möchte, dann muss man sich auf die Suche begeben. Wer es einem abkaufen möchte, es sei denn, es gibt irgendwo einen Marktplatz, wo die Parteien gematcht werden.
Ja. Also das ist ja quasi genau das, was ja jetzt eigentlich so eine Kraken mit X-Docs wahrscheinlich in die Richtung schon mal geht, wo man wahrscheinlich die Möglichkeit hat, an Börsen anzudocken, zu sagen so, hey, guck mal, hier gibt's ein Offering, wir haben ein gewisses Volumen an Pre-IPO-Stocks von Kraken, vielleicht auch selbst sogar dann in dem Fall, oder von anderen Assets, die dann eine Interesse, Nachfrage haben und dort dann dementsprechend handelbar sind. Das wäre so das Konstrukt. Ist das richtig soweit?
Ja, absolut, genau so ist es. Und ich glaube, da denken ganz, ganz viele Player in die Richtung. Und es gibt auch andere Produktansätze, eben Stichpunkt LTIFs, das zugänglicher zu machen, die Asset-Klasse. Eine Herausforderung, und die lässt sich auch nicht durch Innovationen beseitigen. Weginnovieren, wollte ich sagen. Ja, es bleibt halt, die Underlying Assets sind illiquide. Und man kann dem irgendwie beikommen, indem man Liquiditätsreserven zurückstellt oder irgendwie als Marktplatz selbst was kreiert oder schwarzes Brett baut oder. Und das hilft alles, aber das hilft vor allem in normalen Marktphasen. Das heißt, wenn jetzt gerade oder wenn es eher ein Verkäufermarkt ist als ein Käufermarkt, ne? Ja. Wird schwierig in schwierigen Marktphasen oder wenn der Markt gerade crasht oder Liquidität schwierig ist, dann sieht man ja auch bei klassischen Börsen, wird der Handel von Unternehmen an der Börse sogar ausgesetzt und dann wird es verauktioniert etc.
Okay, sehr spannend. Weil das ist ja, also eigentlich könnte man sagen, als kurze Zusammenfassung, wenn ich da rein investiere und es gibt eine gewisse Endlaufzeit oder ein Exit-Szenario, dann ist das eigentlich der Punkt, wo man dann 100% sein Geld an dem Punkt wiederbekommt, insofern der Preis höher ist. Ja, wenn er niedriger sein sollte, dann wahrscheinlich eher mit einem Discount oder geringer. Aber das ist ja auch dann dementsprechend das Risiko dieser Asset-Klasse. Obwohl es ja nicht mehr klassisches VC-Geld ist, was sehr, sehr früh reinfließt, sondern schon eher in späteren Phasen reingeflossen ist, richtig?
Ja, genau. Also ich meine, es gibt ja auch Late Stage wie Venture, gibt ja alles, gibt ja nichts, was es nicht gibt. Bei uns der Fokus ist jetzt zunächst mal auf, also Firmen, die Unicorns sind, das ist jetzt bei den Top-Privatmarktunternehmen gar nicht die Schwierigkeit, die Hürde. Und eher die halt schon weiter in ihrer Entwicklung sind, also nicht frühphasig mehr, bieten wir an, weil da auch die größte Nachfrage letztlich ist, zu investieren. Und ich sage mal, in der Endstufe ist es so, dass man dort auch dauerhaft, bis solche Unternehmen an die Börse gehen, investieren und auch deinvestieren kann, also kaufen und verkaufen kann. Aber das ist einfach, das braucht noch ein bisschen Entwicklungszeit. Wir sehen dort gerade ganz viele Initiativen, auch bei Partnern und was am Entstehen. Und da hilft die Blockchain, glaube ich, ungemein. Und auch so, also zurückzukommen, so ein bisschen auf die 5-Jahres-Vision vielleicht. Mhm. Da gibt es einfach sehr viele Partner, die mit dieser Technologie viel vorhaben und die auch dafür super geeignet ist. Also es wird sicherlich jetzt nicht den klassischen Finanzmarkt irgendwie direkt ablösen, das überhaupt nicht, aber es gibt super viele Use Cases und eröffnet vor allem eine neue Zielgruppe. Also das hat da seine klare Daseinsberechtigung. Ja.
Mhm. Lass uns mal darüber sprechen, über das Thema, also ihr kommt an diese Deals ran, also wenn ich mir die Liste einfach mal so anschaue, ja, dann habt ihr da echt mit OpenAI, SpaceX, Stripe, Kraken schon eine relativ gute Auswahl. Was ist so intern dann euer Auswahlkriterium? Also letzten Endes, was sind so die Faktoren, nach denen ihr die Assets dann wiederum auswählt? Du hast gesagt, es ist nicht einfach reinzukommen. Also kann man da überhaupt so wählerisch sein oder nach welchen Kriterien macht ihr das dementsprechend fest?
Also es gibt natürlich Unternehmen, wenn es da irgendwelche Red Flags gibt, zum Beispiel irgendwie das Founder-Team bricht auseinander gerade oder es gibt irgendwelche News, dass in der Unternehmensführung oder auch im Produkt irgendwas nicht passt, ja, so dass wir sagen, so, oh, das ist jetzt ein Unternehmen, da lassen wir einfach, das wollen wir unseren Kunden gar nicht anbieten. Mhm. Darüber hinaus, wenn wir ein Deal für unsere Investoren kaufen, ist es uns ganz wichtig, dass es eine saubere Struktur ist. Also wir müssen genau wissen, wo und wie sind wir investiert? Sind das Trusted Partners? Ist der Track Record dort sauber? Ist es sauber dargestellt? Also ganz banal, jetzt keine anonymen Cayman Vehicle oder aus dem Ausland, sondern ganz klar irgendwie idealerweise SEC regulated und etablierte Player oder auch eben Aktien jetzt nicht von Mitarbeitern, wo nicht klar ist, dass man die gar nicht abkaufen darf. Oder irgendwelche Forward Contracts nennt man das dann. Das würden wir nicht machen. Und würde ich auch jedem davon raten, im Zweifel einfach davon Abstand zu nehmen. Mhm. Und dann muss natürlich noch der Preis im Quervergleich irgendwie standhalten. Es macht auch keinen Sinn, einfach zu kaufen, des Kaufens Willens, sondern im Zweifel muss man halt nochmal ein paar Wochen zuwarten und dann den richtigen Preis auch im Quervergleich finden, weil es ist ja immer der beste Preis relativ zu dem, wo der Markt halt gerade steht. Und der ist halt am Ende, das heißt auch da, wo er dann gerade ist. Nicht immer haben wir irgendwie eine exklusive Tranche verfügbar, die wir voll machen können, sondern manchmal müssen wir dann auch losgehen und für die Allokation und das Volumen eine oder mehrere Tranchen finden. Insofern, kurz zusammengefasst, die Struktur muss passen und der Preis muss passen und dann sind wir happy. Und was das Unternehmen selbst angeht, also die Investitionsentscheidung, da deswegen sind wir ja kein Fonds. Also bei einem Fonds, da vertraut der Investor dem Fondsmanager und wir vertrauen dem Investor. Er muss selbst entscheiden am Ende des Tages, ob er zu einem bestimmten Preis kaufen möchte oder nicht.
Das ist ein ganz spannender Punkt, den du gerade ansprichst, denn die Frage wäre ja auch noch, an wen richtet sich so ein Angebot denn überhaupt? Ja, also das wird vermutlich nicht für den Sparbuchsparer geeignet sein, ja, der seine 500 Euro dort anlegt, sondern an wen richtet ihr euch da eigentlich gezielt?
Ja, klar. Also ich glaube, es gibt eine Vielzahl an möglichen Investoren und unsere These oder auch unser Anspruch an von Cometum ist, wenn man einmal mit uns investiert hat, macht man es nicht mehr anders. Also es beinhaltet auch Family Offices, es beinhaltet auch institutionelle Investoren. Und es gibt ganz, ganz viele Fonds, die können in Wertpapiere investieren und die haben Private Markets noch gar nicht so am Zettel. Und für die ist es natürlich auch eine ganz, ganz spannende Anlageklasse, nicht nur diversifizieren, sondern auch vom Rendite-Risikoprofil in Ergänzung auch oder als Alternative mit zu Private Equity. Und wenn man da jetzt nicht als Family Office oder Insti als Fonds vielleicht einen eigenen Private Markets Desk hat und dort Beteiligungen selbst verbrieft oder strukturiert, dann sind wir da ansprechbar. Und ansonsten sehen wir, dass unsere Kundschaft angefangen so vom Private Banking eben bis runter ins Affluent, erfahrene Selbstentscheider, aber auch mitunter bei Vermögensverwaltern, das Kunden sind, die sich über ihre Asset Allocation schon Gedanken gemacht haben. Und ich sage immer, der Begriff so Sophisticated Asset Allocation, also neben dem neben dem Weltportfolio, was aus ETFs und vielleicht ein paar Einzelaktien besteht und dann noch, wenn man möchte, ein paar Anleihen und so, was kommt denn dann? Private Equity, Private Credit, aber auch zum Beispiel Growth Equity mit Cometum. Mhm. Und da kann man sich einfach Portfolien bauen, die ein bisschen robuster, ein bisschen mehr Return-Potenzial auch aufweisen und eben ganz spannend aufgestellt sind. Also natürlich auch ein bisschen illiquider aufgestellt, aber die Illiquiditätsprämie, das ist ja der Grund, warum es dort auch mehr Rendite gibt am Ende des Tages.
Ja. Definitiv. Die Antithese dazu, für wen ist es aus deiner Sicht explizit nicht geeignet? Jetzt gerade, wenn wir uns das Risiko, ja, Liquiditätsthemen anschauen.
Ja, das ist nichts für den Notgroschen, also oder auch wenn man sagt, man möchte es jederzeit sofort liquidierbar verfügbar haben, oder auch man ist nicht bereit, das ist ja eine unternehmerische Beteiligung am Ende des Tages, ja, also eine Aktie auch, aber dort würde ich sagen, sogar verstärkt durch die Illiquidität und auch Informationsdefiziten am Ende des Tages. Da neben den Chancen gibt es dort eben auch entsprechend die Risiken. Und das heißt, das kann man nur umschiffen, indem man bereit ist, einen gewissen Anlagehorizont mitzubringen und auch idealerweise diversifiziert dort einen Baustein aufzubauen. Also jetzt nicht das eine Unternehmen, das wäre ja wie so der Hotpick bei den Aktien, dass man sagt, so da nee, das bitte nicht, sondern auch dort differenziert, diversifiziert investieren. Mhm. Und dann spricht dem nichts dagegen. Ja. Mhm. Informierte Selbstentscheider durchaus. Also anders ausgesprochen. Man muss sich damit beschäftigen, ja, und auch vielleicht ein bisschen Spaß dran haben, sich in die Unternehmen einzulesen und da einzusteigen. Mhm. sonst ist es vielleicht das Falsche und ja.
Ja, also für mich ist da ganz klar, ich habe jahrelang in der Bank gearbeitet, ich würde mal dazu schätzen, also ich habe auch ein relativ hohes Risikoprofil, ja, also ich könnte sowas wahrscheinlich tun. Ich bin mir aber auch dessen bewusst, dass es A, lange liegt, ja, und B, keine Ahnung, vielleicht auch nicht mehr zurückkommt, ja, denn es ist halt einfach eine Asset-Klasse, die ja andere Regeln hat, andere Gesetze hat, aber auch andere Upside-Möglichkeiten, also dann dementsprechend auch Rendite-Möglichkeiten. Und deswegen bin ich ja auch in Krypto schon seit Jahren, weil ich bereit bin, auch Totalverluste einzugehen, dafür, dass ich vielleicht einen 2, 3, 4, 5 X mache. Das ist okay, ja. Also ich glaube, da bin ich eh ein bisschen ein anderer Anlegertyp als der Otto-Normalverbraucher, würde ich jetzt mal sagen. Ja, genau. Okay, vielleicht eine spannende Frage noch. Was passiert eigentlich, wenn Entrophic nie an die Börse geht? Was wäre in so einem Fall dann?
Gibt's einen Exit über ein Secondary wieder.
Okay.
Also und das sind ja durchaus Firmen dabei, die wir auch anbieten. Da wird über ein IPO gar nicht diskutiert oder auch gerade im Defense-Bereich ist ein IPO vielleicht gar nicht oder gewünscht. Ja, so das soll gar nicht public gehen. Oder Firmen, die haben so eine große Vision, die sind besser aufgestellt, wenn sie ohne, ich sag mal, den Shareholder-Druck von einem gelisteten Unternehmen agieren können. Und insofern gibt es da viele Beispiele, da wird noch gar nicht über eine IPO gesprochen. Insofern ist Pre-IPO, also ist wirklich nicht mit dem Ziel, eine IPO zu haben, sondern einfach, die sind nicht gelistet.
Ja, okay.
Und dann ist Exit in der Regel ein Secondary. Natürlich kann eine Firma gekauft werden, ja.
Kann ja zum Beispiel auch sein, dass irgendwann mal OpenAI vielleicht dann Entrophic kauft oder andersherum, you never know.
Gab's ja schon in der Diskussion.
Ja, war das schon in der Diskussion? Okay.
Wenn ich mich nicht täusche, also ist schon was her, ja.
Okay, ja. Okay. Naja, ich wollte es ja sagen, weil zur aktuellen Bewertung könnte sich, glaube ich, OpenAI nicht mehr leisten. Also zumindest wüsste ich jetzt nicht wie. Weil auch die letzte Runde von OpenAI war doch jetzt schon ziemlich schwierig, dass da überhaupt quasi noch Geld reingekommen ist. Also beziehungsweise mit sehr viel Restriktionen im Vertrag, ne? Also jetzt gerade Amazon und auch Nvidia haben zwar noch investiert, aber auch mit sehr, sagen wir mal, harten Bedingungen dann auch dran geknüpft, ne? An den Deal, ja. So wie ich das mitbekommen habe. Ja,
genau. Auf 850 Milliarden, genau. Also und auch, ich meine, AI ist ja ein super Beispiel, warum man auch diversifiziert investieren sollte, weil man einfach sich schwer tut, vorherzusehen, welches Unternehmen dort ja, vielleicht der Marktführer wird oder auf sich dauerhaft durchsetzt und andere verschwinden sicherlich auch wieder oder deutlich kleiner oder in anderer Form oder machen dann irgendwie die Infrastruktur, Rechenzentren oder. Insofern, da diversifiziert rangehen.
Ja. Ab wie viel Euro kann man eigentlich investieren? Frage Nummer 1 und Frage Nummer 2, wenn du, ich weiß, es ist jetzt vielleicht ein bisschen fies, aber wir machen die Übung einmal. Wenn du selbst 10.000 Euro in einen eurer Deal aktuell stecken müsstest, welcher wäre das und warum?
Ah, spannend, sehr gut. Also Disclaimer, natürlich keine Anlageberatung und jeder muss, ist ganz wichtig, genau. Nochmal die erste Frage.
Ab wie viel 1.000 Euro kann man überhaupt investieren? Genau. Und wenn du 10.000 Euro hättest, was wäre der Deal, in den du investieren würdest und warum?
Also, ab wie viel kann man investieren? Wir arbeiten daran, dass wirklich auch ab den Preisen des Share Prices zu ermöglichen, dass man es runterbricht. Und das sind dann halt ein paar hundert Euro respektive US-Dollar. Stückelung ist in der Regel 1.000 aktuell noch. Das werden wir dann aber entsprechend ändern müssen. In der Vergangenheit haben wir schon, also wir haben sechsstellig Mindestinvest angefangen und da sind wir sukzessive runtergegangen. Auch 25.000 oder eben jetzt auch, wir werden das dann ab 1.000 anbieten oder eben ab der Höhe des Share Prices. Mhm. Es ist aktuell noch nur für professionelle Investoren geeignet. Also unabhängig von der Stückelung und dem Mindestinvest muss man einfach damit einverstanden sein, dass man auch dieses Schutzniveau, was man als Retail-Investor genießt, dass man das da halt nicht hat, weil die Anlageklasse einfach diese andere Risiken mit sich bringt. Das ist ganz wichtig. Das heißt, wenn man dort investiert aktuell, wird man darüber auch, wird das aktiv abgefragt und auch aufgeklärt, was es bedeutet. Mhm. Da gehe ich aber jetzt mal stark von aus, dass sich das nicht nur durch uns, sondern auch durch andere Player im Markt ändern wird, mhm. Weil das Interesse einfach bei allen Investoren jetzt unabhängig vom Volumen oder auch der Erfahrung, ob er mal im Finanzbereich tätig war oder nicht, das ist ein Kriterium, so vorhanden ist. Genau. Das zu dieser Frage. Wie würde ich es denn machen, wenn ich jetzt selbst 10.000 Euro investieren würde? Also ich würde sicherlich eben nicht alles auf eine Karte setzen. Ich würde Branche AI auf jeden Fall als heißes Thema mit ins Boot zu nehmen, aber auch durchaus früh, in Anführungsstrichen jetzt Namen, die vielleicht nicht so heiß gehandelt sind, so jeden Tag in den News sind. Ich wollte jetzt sagen, frühphasiger, mhm. sind ja Unternehmen, die gibt's auch schon, sind ähnlich lange etabliert, mir die auch anschauen. Weil da gibt's durchaus Unternehmen, die noch ganz, ganz großes Upside-Potenzial auch haben mit den nächsten Finanzierungsrunden und wo es sich dann auch renditeseitig lohnt, ich sag mal so, ein bisschen früher vielleicht, ich sag mal, ein bisschen frühphasiger zu investieren und dafür dann die Chance auf ein paar Ex mehr zu haben. Ja, weil wenn man jetzt bei Anthropic investiert hat, hat man ganz klar, also ein Ex weniger hat man sicher, das kann man sagen, weil die hat sich halt verdoppelt, ja. Das ja.
Okay, das heißt, du hast jetzt natürlich so ein bisschen
Das ist von den Namen. Ich kann es ja mal auch an Namen konkreter machen. Also es gibt so spannende Unternehmen, die wir in der Pipeline haben. Das ist ein Neuralink, das ist ein Kraken, das ist neben Anthropic zum Beispiel auch ein Perplexity oder Mistral. Im Defense-Bereich sprechen wir dann eher über so ein Shield AI oder ein Anduril. Mhm. Und genau, gibt aber auch ich sag mal, AI, ja, zugewandt, also das heißt ein Hicksfield AI oder auch Databricks, die dort mit unterwegs sind, extrem spannend. Also und Neuralink ist natürlich auch, ich sag mal, aus dem Elon-Kosmos,
ja, genau.
Ein spannendes Unternehmen, auch schon gut gediehen über die letzten Jahre und auch kein junges Unternehmen mehr. Oh, Healthtech, ganz eigene Branche für sich wieder.
Ja.
Aber von der Vision sehr, sehr spannend, was sie da vorhaben. Und gerade vielleicht in Kombination mit AI auch irgendwann ein Team. Ja.
Kannst du dir dann den Supercomputer sozusagen einpflanzen lassen und kannst dann eigentlich Update für Update aufspielen und hast dann alles im Kopf.
Ja. Wäre irgendwie verrückt, ja.
Ja, wäre verrückt. Man hat es ja eigentlich schon direkt in der Hosentasche, ja, und hat es ja eigentlich das Wissen der Welt at your fingertips sozusagen.
Aber ja, es ist ja daraus entstanden, dass Elon Musk auf einer Autofahrt irgendwie sich gefragt hat, warum muss ich die Nachricht in mein Handy und mein iPhone wahrscheinlich eintippen und warum werden meine Gedanken nicht ausgelesen? Also ja. Die Anekdote dazu, ja. Ich war nicht dabei.
Ja. Ja. Du, lass uns noch mal einen Take in die Zukunft machen. Was würdest du sagen, wo steht denn das Thema Private Markets? Wie siehst du da so die Vision der nächsten 5 Jahre vielleicht? Und dann würde ich sagen, lass uns gerne mal so ein Stück weit abschließen mit, was gibst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch an Tipps und Tricks mit auf ihre Investment Journey?
Also, wo geht die Journey? Private Markets im Allgemeinen brauchen extrem viel Liquidität. Also sei es die Infrastruktur für AI, sei es die Infrastruktur, die wir tagtäglich unter den Füßen haben, also Bus, Bahn, also Straßen, Schienen, Flugverkehr etc. Mhm. Das kann eben auch muss auch in großen Teilen nicht durch Banken finanziert werden, sondern durch Privatkunden. Da sprechen wir über Private Markets. Das heißt, die Initiativen, die es aktuell gibt, über verschiedene Produkte, sei es eine LTIF oder auch wie Cometum das macht, direkter dann, dienen eigentlich auch dazu, dort für Liquidität zu sorgen und für eine einfachere Investierbarkeit Und das wird die nächsten Jahre nicht weggehen, sondern es wird eher noch intensiver werden und es wird dort nicht weniger, sondern mehr Liquidität brauchen. Und eine Tokenisierung befeuert das Ganze letztlich, weil es auch die Möglichkeiten erweitert. Und da lege ich jetzt eben nochmal den Artikel von Larry Fink, dem Chef von BlackRock, ans Herz, Economist, Dezember 2025, meine ich.
Gucken wir nochmal raus und verlinken das in den Shownotes für euch. Ja.
Der spricht da drüber und das wird gut. Also Private Markets werden weiter wachsen und auch wir arbeiten daran, dort die Firmen einfach investierbar zu machen. Mhm. Vom Ziel her ist so einfach wie eine Aktie, dass Sie als Investor die Möglichkeit haben, dort, wenn Sie möchten, auch zu investieren. Und genau, insofern wird das ganz spannend und ich sag mal, die großen Firmen, die es heute schon gibt, da gibt es heute genauso viele unbekannte Firmen, Startups, Firmen, die gerade auf dem Weg zum Unicorn sind oder gerade erst darüber hinausgewachsen sind, die wir gar nicht so am Schirm haben, die die Welt verändern am Ende des Tages. Und das wäre doch auch spannend, dort zu investieren.
Ja, definitiv. Also ich glaube, da ist eine Menge drinne. Ich glaube auch, wenn ich sehe, was ihr für eine Pipeline habt an Projekten, die da gerade demnächst noch kommen, sehr, sehr spannend. Ich bleib da auf jeden Fall dran. Wir können uns gerne auch mal regelmäßig updaten. Ich glaube, eure SpaceX-Thematik war innerhalb von wenigen Stunden, war die wirklich voll gezeichnet gewesen. Also das Interesse ist dafür auf jeden Fall da. Ich denke, das wird auch eher jetzt gerade mit dem ganzen AI-Hype immer noch größer werden und von daher eine spannende Sache, spannendes Produkt. Ich finde es immer gut, wenn solche Projekte auch aus Deutschland heraus entstehen. Ihr kommt aus München. Ja, auch sowas ist immer spannend, dann zu gucken, wie man solche Firmen baut und wie sowas überhaupt mal losgegangen ist und das den Leuten zu zeigen da draußen. An der Stelle erstmal ganz, ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns das so ausführlich zu erklären. Und für Rückfragen mache ich so, ich packe euch gerne nochmal die E-Mail-Adresse oder den Website-Link nochmal von Cometum mit dazu, damit ihr die Möglichkeit habt, auch den Uwe zu kontaktieren. LinkedIn packe ich auch mit dazu. Und natürlich auch den Artikel, von dem wir eben gerade gesprochen haben, von Larry Fink. Suchen wir auch nochmal gemeinsam raus, Uwe, dass wir da das Richtige haben. Und ansonsten, wenn ihr Fragen rund um die Folge habt, schreibt uns das gerne an info@cryptonerds.com. Ja, freuen wir uns auch immer drüber. Und ansonsten, wenn ihr es noch nicht getan habt, aber bis hier gehört habt, gerne den Podcast bewerten, abonnieren und gerne einen Kommentar zur Folge dalassen. Insofern, Uwe, vielen Dank, dass du da warst. Ich wünsche dir eine schöne Woche und wir sehen uns hoffentlich bald auf einem der Events in der Dachregion, würde ich mal sagen.
Das machen wir. Ich freue mich drauf. Vielen Dank, Erik, für die Einladung.
Danke. Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. In diesem Sinne, bleibt hungrig und bleibt neugierig und ciao, ciao. Bis dann.
Wenn dir unser heutiger Podcast gefallen hat, folge uns gerne und like den Podcast, damit wir noch mehr Menschen dabei helfen können, sicher und erfolgreich im Crypto-Space zu sein. Für mehr Infos besuche unsere Website www.cryptonerds.com. Crypto mit C.